So, das ist der zentrale Gedanke über das Pascha eigentlich. In der ersten Rechnungsweise wachsen wir. Es gibt noch eine zweite Rechnungsweise, in der das Wirtschaftswachstum als die Summe aller Einkommen finanziert wird. Die beiden sich miteinander verhalten, will ich jetzt gar nicht thematisieren. Ich zitiere, die Summe des Werts, Wachstum ist die Summe des Werts des von allen Bewohnern eines Staats im Jahr bezogenen Einkommens. Arbeitnehmereinkommen, Unternehmereinkommen, Vermögenseinkommen. Das ist zweite Rechnung von Wachstum. Was heißt der Imperativ Wachstum hier? Der Imperativ Wachstum bezogen auf diese Rechnungsweise heißt, alle Einkommen sollen immer weiter wachsen. Und nur, da muss man folgern, wenn die Summe aller Einkommen eines Jahres größer ist als die Summe im Vorjahr.
Ich hole mir jetzt meine Wurst.
Also man könnte folgern, wenn die Summe aller Einkommen eines Jahres größer ist als die Summe der Einkommen vom Vorjahr, dann ist Wachstum, hat es Wachstum gegeben. Wenn man diesen Imperativ der zweiten Bilanzrechnung beim Wort nimmt, dann könnte man auch den Zahlern von Einkommen einfach zurufen, zahlt einfach mehr, zahlt an diejenigen, die ihr beschäftigt, einfach mehr, dann ist das Wachstum größer und obendrein euer Leiden, euer zweites Leiden und vielen Dank auf Kraftwerk. War es gefehlt? So geht es nicht zu. Es geht eben nicht darum, in dieser Rechnungsweise des Wachstums, dass alle einzelnen Einkommenssorten für sich wachsen sollen. Das ist gar nicht der Witz. In der Summe sollen sie wachsen. Und wachsen sollen sie ja darüber, dass Unternehmer Einkommen oder Vermögenseinkommen wachsen, und zwar gerade wachsen über die eben in der ersten Bilanz besprochenen Veräußerungsgewinne. Und damit die wachsen, dürfen natürlich bestimmte Einkommen gerade nicht wachsen. Wie Caesar. Wenn die wachsen würden, die Einkommen der Beschäftigten, in dem Unternehmen die Gewinnmaschinen sind, dann würden sie ja gerade die Einkommen der Unternehmer auffressen. Also die Einkommen aus, wie es heißt, unselbstständiger Arbeit, die auch in der Einkommensbilanz zum Wachstum zusammengezählt werden, dürfen gerade nicht ständig wachsen. Ein hübscher Widerspruch könnte man meinen zu dem Wachstumsimperativ. Und doch ist das gerade der ganze Witz am Wachstum. Damit die Summe, das kommt jetzt raus, damit die Summe der Einkommen wächst, müssen also einige Einkommen, nicht gerade wenige, schrumpfen. Und schrumpfen müssen die, es sind die Lohneinkommen, damit die Unternehmereinkommen wachsen. Das heißt, ein Wachstum insgesamt, ein nationales Wachstum insgesamt, kommt überhaupt nur raus, wenn die Einkommen der Unternehmer schneller wachsen, als wie sie die Einkommen der arbeitenden Menschheit schrumpfen lassen. Nur dann kommt Wachstum nach dieser Rechnungsart. Es darf also nur das Interesse der Einklasse von Einkommensbeziehern aufgehen, wenn Wachstum als Summe aller Einkommen stattfinden soll. Wenn also Wachstum als Indikator für nationales Wohl genommen oder gar, wie ich am Anfang gesagt habe, mit Allgemeinwohl gleichgesetzt wird, dann heißt das jetzt klipp und klar, dieses Allgemeinwohl buchstabiert sich als das Wachsen der Einkommen der Klasse der Unternehmer und der Vermögen, der Besitzer von Vermögen. identisch mit dem Wachsen der Einkommen der Klasse der Unternehmer nach dieser notwendigen Berechnung. Alle anderen Einkommensinteressen rangieren dann dahinter oder als Schranke, auf jeden Fall als Interessen, die im Verhältnis zu den mit dem Allgemeinwohl gleichgesetzten Einkommensinteressen nur partikulares, besonderes zu vernachlässigen des Interesses. Sie haben als Einkommen nur so weit und nur in der Höhe, auch als Gesamtsumme, nur in der Höhe eine Bedeutung, wie Sie sich, also diese Lohneinkommen, als Mittel für die Steigerung der Unternehmer-Einkommen gewähren. Nur in diesem funktionellen Verhältnis. Kleiner Exkurs zu einer Ideologie auch an der Stelle. Die Identität von Wachstum und Allgemeinwohl wird häufig gleichgesetzt mit der Vorstellung, wir alle in dieser Nation schaffen doch gemeinsam an dem großen Gemeinschaftswerk, das nationales Wohl oder nationaler Reichtum heißt und das sich in Wachstum beziehe. Und an dem nachher dann alle partizipieren. Das Gegenteil, so habe ich eben nachgewiesen, ist mit Wachstum tatsächlich gemeint. Und passiert mit Wachstum. Soweit die beiden Rechnungsarten, zu denen ich jetzt noch drei Ergänzungen habe. Erste Ergänzung. Damit das Wachstum ständig steigt, ist es natürlich nötig, dass das Unternehmereinkommen, auf das es so ankommt, in ganz bestimmter Weise verwendet wird. Nämlich in wachstumsdienlicher Weise verwendet wird. Das heißt, das, was Lohnempfänger mit Einkommen machen, dass sie anstellen, wozu das Einkommen bei Lohnempfängern taugt, nämlich es einfach zu konsumieren, das kommt und darf für Unternehmereinkommen nicht in Frage kommen. Den ganzen Gewinn, so heißt das solcher, einfach zu verkonsumieren in Luxusautos, Villen, Diamanten und sowas, kenne ich da nicht raus, das wäre wenig produktiv, wenig wachstumsförderlich. Das wäre, so kann man nachlesen, bloß konsumtiv. Das bloß ist keine Zutat von mir, sondern das ist der Klang, den die Konsumtion in diesem Zusammenhang hat. Geradezu verächtlich. Verächtlichen Beiklang hat die Konsumtion. Bloß konsumtiv. Einfach das Einkommen nur nutzen, damit man seine kleinen oder größeren Bedürfnisse befriedigt. Das ist wenig tauglich für den Imperativ Wachstum. Dafür muss Einkommen schon investiert werden. Nicht konsumiert werden, sondern investiert werden. Und das heißt für die Zwecke der Erwirtschaftung weiteren Wachstums eingesetzt werden. Wachstumstaugliche Verwendung von Einkommen ist also Reinvestition der Einkommen, Reinvestition des Gewinns. Gewinn hat schlicht eingesetzt zu werden, damit mehr Gewinn gemacht wird. Das folgt zwangsläufig aus dem Imperativ des Wachstums. Der Maßstab des Wachstums, dem Unternehmer folgen, bringt es also zu dem Zirkel, der das Geschäft aller kapitalistischen Unternehmer auszeichnet. Gewinnerwirtschaftung, Wiederverwendung des damit erzielten Einkommens zur erneuten Gewinnerwirtschaftung und so weiter. Allein um diese Operation, die in ihrer Zirkularität dem Prinzip des Wachstums entspricht, ist absurd. Absurd illustriert durch Folgendes. Nicht einmal Reproduktion der Unternehmen auf gleicher Stufenleiter, einfache Reproduktion nennt es man. Einfach nur den Stand der Produktion erhalten, kaputte Maschinen ersetzen, genauso viel zu produzieren, zur Produktion wie vorher. Eine Operation übrigens, die unter vernünftigen Verhältnissen auch absurd wäre. Warum soll man eine Produktion auf den Stand, den sie hat, erhalten, wenn sie doch ihren Dienst fürs Bedürfnis getan hat? Absurd. Unter den Bedingungen des Wachstums ist aber einfacher Reproduktion nicht denkbar. Nicht erlaubt. Nicht mit dem kapitalistischen Unternehmenszweck vereinbar. Kapitalistische Unternehmen werden entweder als diese zirkulären Selbstzweckmaschinen betrieben, oder sie haben eine Ökonomie, die ihren Reichtum als Geldwachstum bilanziert, keine Existenzberechtigung. Man sollte an der Stelle keine Sorge haben um den Konsum der Unternehmer. Der ist selbst in der Gestalt des Luxuskonsums in kapitalistischen Unternehmen größer und zumal allemal Abfallprodukt des ganzen Zirkus. Mein zweiter Name. Der Grund für diese Unternehmen als zirkelhafte Selbstzweckmaschinen liegt in dem Maß des Reichtums selbst, in Geld. Geld als Zweck ist seiner Natur nach maßlos. Wann hat denn bitteschön der Unternehmer seinen Zweck erreicht? Bei 10% Steigerung, 100%, 500% Steigerung des Gewinns? Es gibt bei Geld kein Genug. Es gibt nicht den Standpunkt des Unternehmers, der verbietet sich. 5 Millionen reichen mir, wenn ich einen größeren Gewinn mache, dann verteile ich den an die Belegschaft. Die sollen ja auch was davon haben. Völlig unverträglicher Standpunkt mit der ökonomischen Logik der eingerichteten Selbstzweckmaschinen. Und wieder ein kleiner Exkurs. Gier. Es verhält sich mit der Gier von Unternehmern und Managern deswegen auch etwas anders als heute überall in den falschen Klagen an Finanzmanager zu lesen. Gier will ich überhaupt nicht dementieren. Sie ist allerdings nicht die subjektive Eigenschaft der Menschen, die es in den Schaltstellen der kapitalistischen Unternehmen gespürt hat. Sie ist vielmehr Teil ihrer Berufsqualifikation, gehört zu ihnen als Charaktermasken dieser Selbstzweckmaschinen dazu. Sie dürfen an diesen Schaltstellen den Hals nicht vollkriegen. Also, nicht die Gier von Menschen macht aus Unternehmen Geldvermehrungseinrichtungen, sondern umgekehrt verhält es sich, wer diese Unternehmen führen will, muss ein Gierschutz sein. Ende des Exkurses. Dieser Zirkel der Selbstzweckmaschine kapitalistischen Unternehmen, die durch den Zweck Geld wie ein Sachzwang funktioniert, erfahren die Unternehmer durch die Konkurrenz unmittelbar. Dieser Sachzwang wird durch die Konkurrenz selbst durchgesetzt. Was ist das eigentlich, Konkurrenz? Konkurrenz ist nichts anderes, als dass dem Unternehmer seine eigene Gefahr, sein eigenes Interesse in Gestalt anderer Privatunternehmer entgegentritt. Es verhält sich ja nun mal so, dass alle Unternehmen wachsen wollen, aber natürlich nicht auf die Weise, dass sie ihre Produktion zusammenlegen und dann die Ergebnisse des Wachstums addieren. Sie betreiben denn ihre Gewinnmaschinerie als Privatproduzenten. Und deshalb bleibt es nicht aus, wichtiger Schluss, dass das Wachstum eines jeden Unternehmens immer gegen alle anderen Unternehmen geht. Und zwar deswegen, weil die einfach dasselbe wollen wie ihr. Wie gesagt, ihr eigenes Interesse tritt gegen die Gestalt der anderen Privatproduzenten entgegen. Die wollen ihre Produkte gegen Geld vergrößern, Gewinne kassieren und wieder reinvestieren, um vermehrten Gewinn zu kassieren. Das Wachstum des einen Unternehmens ist also zwangsläufig immer die Bestreitung des Wachstums des anderen Unternehmers. Jede Schonung des Konkurrenten jeder Gewinnstillstand würde für das Unternehmen Rückschritt, mindestens Rückschritt bedeuten. Jeder Unternehmer will, muss Gewinne machen auf Kosten der Konkurrenten, die sich die Kaufkraft wegschnappen wollen. Es ist nun mal so, dass der eine an Kaufkraft auf dem Markt abkassiert, kann nicht zugleich die Konkurrenz abkassieren. Das ist aber nur die eine Seite der Konkurrenz. Konkurrenz hat noch eine zweite Seite. Der Gegensatz der Unternehmer setzt paradoxerweise zugleich ihre Abhängigkeit voneinander voraus. Das heißt, jedes Wachstum eines Unternehmers, zum Beispiel eines Unternehmers, der Maschinen erstellt, setzt Wachstum an anderer Stelle, nämlich bei denjenigen, die die Maschinen kaufen, voraus. Der Abnehmer kauft eine neue Maschine, investiert seinen Gewinn, also seinen Wachstum, in diese neuen Maschinen, um mehr davon zu machen. Nichts anderes als das heißt es, der Gegensatz enthält zugleich die Abhängigkeit der Unternehmer voneinander. Jedes Wachstum eines Betriebs, das Lebensmittel ist, genau dasselbe, setzt Wachstum an Kaufkraft für seine Produkte voraus. Ob das immer gegeben ist, diese Voraussetzung, ist eine andere Frage. Und das ist das Verrückte an diesem Zirkel des Gewinnemachens fürs Gewinnemachen. Alle Betriebe bestreiten sich als Privatproduzenten ihr Wachstum und sind zugleich für ihr Wachstum in der Konkurrenz, auf das Wachstum der Konkurrenz angewiesen. So ist es. Was das im Endeffekt für das Wachstum bedeutet, lässt sich folgendermaßen klarstellen. Es spielt sich also innerhalb der Klasse der Eigentümer etwas Ähnliches ab, wie ich es vorhin charakterisiert habe, was sich zwischen den Klassen von Unternehmern und Arbeitern abspielt. Etwas Ähnliches. Auch hier wäre es eine dem Wachstumsimperativ widersprechende Logik, sich vorzustellen, dass alle Unternehmer zugleich immer ordentlich Gewinne machen und sich dann alle schwarzen Zahlen zum Wachstum aufergeben. Das verhält sich anders. Nationaler Reichtum im Kapitalismus wächst nur. Daran habe ich mit dem Vergleich eben erinnern wollen. Wenn die Gewinne der Sieger in der Konkurrenz die Verluste der Verlierer nicht nur ausgleichen, sondern übersteigen. Nächste Paradoxie des Wachstums. Wachstum rechnet auch hier notwendigerweise mit Verlusten. Wachstum geht also nicht nur mit permanentem Angriff auf den Lebensunterhalt und die Lebensbedürfnisse der Arbeiter einher. Wachstum schließt immer auch ein, dass Unternehmen Verluste machen oder gar als Gewinnmaschinen aus der Konkurrenz aussortiert werden, ihnen erscheitern. Dann sind bekanntlich die Industrieruinen zu besichtigen, verrottende Maschinen und Gebäude, die nicht etwa deswegen stillgelegt werden, nochmal die Erinnerung, weil sie verbraucht oder nicht mehr für vernünftige Produktion gebraucht werden, sondern weil sie am Maßstab des Gewinnemachens fürs Gewinnemachen gescheitert sind. Das sind die Industrieruinen gewesen in der ehemaligen DDR, die der Kohl als grüne Landschaften verkauft wurde. Und die lebendigen Industrieruinen, die finden sich dann bei den Arbeitsämtern ein. Und das sind bekanntlich die Menschen mit viel freier Zeit und ohne Mittel, diese freie Zeit gescheit zu nutzen. Sie vermehren die Armutsschichten der unabhängigen Volkszeit. Meine letzte Erkenntnis. Die Konkurrenz der Privatunternehmer, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ganz in meiner Einleitung zum ideologischen Verlauf darüber, dass die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit immer weniger Zeit, das heißt Kosten pro Produkt, aufgewendet wird, immer mehr kostspielige Arbeit eingespart wird, um das produzierte Zeug möglichst günstiger als die Konkurrenz verkaufen zu können. Darin steckt die nächste Schönheit dieses Imperativs Wachstum. Schönheit, naja, nicht Schönheit, echt. Wenn nämlich zwecks Produktionskostenersparnis immer weniger Zeit pro Produkt aufgewandt wird, neue Maschinen, Automatenstraßen und so weiter und so fort, dann machen Belegschaften Erfahrung mit Rationalisierung, mit der Einsparung von Arbeitszeit, werden kostspielige Arbeit eingespart. Darauf will ich aber gar nicht nochmal verweisen. Ich will was anderes verweisen. Dies andere ist Steigerung der Produktivkraft, mehr Produktion pro Zeit. Heißt zugleich immer, mehr Produkte müssen abgesetzt werden. Mit dem Interesse an Verbilligung ihrer Produktion, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen, wächst zugleich der Zwang, größere Massen von Produkt auf dem Markt in Wert zu verwandeln. Wohlgemerkt, die größere Masse an stofflichem Reichtum, um die es dann geht, ist nicht das Ergebnis eines gewachsenen Bedürfnisses nach dem Produkt. Im Gegenteil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ängstlich sich getrennt von und rücksichtslos gegen vorhandene Bedürfnisse. Natürlich auch immer rücksichtslos gegen die Aufwertung der Bedürfnisse der Kaufkraft. Geschieht die Vermehrung dieses berühmten Ausdrucks. Die ist nichts anderes als das Resultat dieses Sachzaugs, Geld einzusetzen und Geld zu vermehren. Das heißt, Wachstum schließt Folgendes ein. Wenn alle Unternehmen immer mehr Waren abzusetzen haben, dann produzieren sie alle gemeinsam einen Überfluss an Gütern, den sie, nächste Paradoxie, gerade als Mangel bemerken. Sie produzieren einen Überfluss, den Sie als Mangel bemerken. Sie werden Ihren Kram nicht mehr voll oder gar nicht los, machen also keinen Schnitt. Es ist also ein zu viel an brauchbarem Zeug unter dem imperativen Wachstum produziert worden. Man beachtet zu viel an sachlichem Reichtum, als dass es im Wachstum weitergehen könnte. Der Widerspruch. Demzufolge das Interesse an vermehrter Veräußerungsgewinne, die Endlichkeit der Bedürfnisse als Mangel entdeckt, wird hier auf eine neue Etage, auf eine neue Ebene gehoben. Systematisch produzierter Überfluss, Überakkumulation heißt es im Kapital, wird als allgemeine Krise des Wachstums registriert. Wohlgemerkt, ich bin jetzt nicht mehr bei den Konkurrenzverlierern, sondern ich bin bei der allgemeinen Krise, in der diese Paradoxie so unmittelbar evident wird. Zumindest darauf, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, gibt es dann auch, erkennt sich diese Koexistenz eines Überflusses an brauchbaren Gütern auf der einen Seite und nur auf der anderen Seite. Und der Wachstumslogik folgend, wird mit dieser Paradoxie Überfluss wird als Mangel registriert, verfahren. Den Überflussmangel wird beseitigt. Wie beseitigt man den? Man zieht ihn kapitalistisch aus dem Verkehr. Man wertet ihn, man vernichtet ihn, man beseitigt ihn, auch alles bekannt. Das heißt, die Produktion wird runtergefahren, Betriebe werden stillgelegt, Ware werden auf Halde, Weserkurier war eine halbe Seite mit den überfüllten Stellplätzen für die nicht verkauften Autos in den Hafen, Leute auf Halde und so weiter, alles kennt man. Weil Produktionsmittel, weil Lebensmittel für das Wachstum zu viel sind, werden sie kapitalistisch sachgerecht entsorgt, als Gebrauchsgüter aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, systematisch daran gehindert, nach irgendeinem Bedürfnis zu erfüllen. Als Arbeitskräfte von Arbeit freigesetzt, werden von Arbeit freigesetzt, was ihrer Lebensqualität und ihren Wiederverkaufseigenschaften natürlich auch nicht.